Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Mit Till Opitz.
Es gibt Sexpartys, öffentliche Sexpartys, und da kommen Menschen aus Australien, aus Amerika, kommen nach Berlin zu diesen Chemsex-Partys. Ich denke, dass Berlin da in Deutschland vorne dabei ist.
Berlin ist eine Hochburg für Chemsex-Konsum, Sex on Chemicals, ein noch recht neues Phänomen, vor allem in Teilen der schwulen Szene. Was ist Chemsex? Was steckt dahinter? Wo gibt es Hilfe? Antworten in dieser einen Stunde Liebe. Unter anderem kommt Norbert zu Wort.
Mit Crystal Meth wurde es dann so schon ein bisschen schwieriger. Irgendwann wurden dann die Tage mehr, wo ich vermehrt dann festgestellt habe, also Montag arbeiten wird schon ziemlich schwierig. Und dann hat bei mir zum Glück irgendein Neuron im Kopf gesagt, ich glaube, hier musst du jetzt mal was ändern.
Norbert ist heute clean. Seine Geschichte jetzt in eine Stunde Liebe. Wenn euch das nicht zu hart ist, bleibt dran. Es wird spannend. Ich bin Till Opitz. Ahoi.
Deutschlandfunk Nova.
Chemsex. Ja, zum ersten Mal ist dieses Thema in Europa so um 2015 aufgetaucht oder zumindest wahrgenommen worden. Damals gab es diesen sehr expliziten Dokufilm Chemsex über die Londoner Szene.
Originally sex and drugs were two separate things. Somewhere along the line, you were no longer having sex without drugs and you were no longer having drugs without sex.
Tina, TG, and they all mean one thing. It's time to party.
The feelings that you get is like a firework display in your soul.
It looks to some people of greedy, self-indulgent, promiscuous gay boys going out having fun on drugs. It's more complicated than that.
Und diesem komplizierten Thema wollen wir uns heute nähern mit einem, der ja selber so ziemlich alles ausprobiert hat. Norbert ist heute clean, war jahrelang jedes Wochenende auf Chemsex-Partys und ich habe ihn gefragt, wann das mit der Kombi Sex und Drogen angefangen hat bei ihm.
Meine Erfahrung mit Chemsex angefangen, als ich 30 wurde. Mit 30 kam eine HIV-Erkrankung dazu, beziehungsweise ein HIV-positives Ergebnis. Im gleichen Jahr habe ich dann angefangen, leichte Drogen zu konsumieren, also angefangen zu kiffen. Dann peu à peu an so Wochenenden mal Ecstasy, Speed, Koks oder alles dann einfach mal kennenzulernen.
Wie hat sich das dann gesteigert oder wie lief das dann auch ab, so ein Wochenende Chemsex?
Also anfangs war es wirklich nur so ein bisschen ein Joint rauchen, um so ein bisschen Entspannung zu erfahren, um zu sagen dann, ja, wir haben ein schönes, entspanntes Wochenende. Viele Sexualpraktiken dann einfach auch ja, entspannter oder schmerzfreier erleben zu können. Hat sich dann so mit der Zeit dann so ein bisschen erweitert, dass man sagte, okay, ich habe eine Ehe oder ich habe einen Trip oder was auch immer dann dabei. Der Geist noch ein bisschen mehr angespornt, so ein bisschen zu fliegen in der Szenerie als Flugstoffe benannt, beziehungsweise dann so die große Suche nach dem Flugbegleiter.
Wo findet das dann eigentlich statt? Sind das Sexpartys in Clubs? Sind das eher private Räume?
Also ich habe mich eher auf die private Räume fixiert, dass ich entweder bei mir zu Hause, anfangs auch nur mit einem Gegenüber, mit der Zeit wurden aus dem einen wurden zwei oder drei oder auch durchaus mal vier. Wenn man dann in einem bestimmten Kreis ist, dann wird man dann zu Partys eingeladen. Dann gibt es dann Partys, wo auf einmal das ganze Haus oder eine ganze Wohnung auf Sexparty ausgerichtet ist. Es gibt dann mehrere Slings, es gibt dann mehrere Spielwiesen, wo dann auch die unterschiedlichsten Drogen konsumiert werden. Also es gab auch durchaus Sexpartys, die bis zu 25 Personen dann ausgerichtet waren.
Heute nutzt du die Substanzen alle nicht mehr. Wann war für dich so der Moment, wo du gemerkt hast, hier stimmt was nicht, ich brauche vielleicht Hilfe?
Der Moment, also ich war während meiner ganzen Konsumzeit, war ich im Berufsleben, also sprich, ich habe von Montag bis Freitag gearbeitet. Am Wochenende war meistens so der Konsumtag. In der ersten Zeit oder ohne Crystal Meth war das alles noch relativ problemlos. Da konnte ich auch meinen Berufsalltag gut gestalten, das war überhaupt kein Problem. Mit Crystal Meth wurde es dann so schon ein bisschen schwieriger. Da war dann Montag, also durch den hohen Dopaminausschüttung, kam es dann zu einer letztendlich genau gegensätzlichen Depression. Irgendwann wurden dann die Tage mehr, wo ich vermehrt am Sonntag dann festgestellt habe, also Montag arbeiten wird schon ziemlich schwierig, oder ich dann montags morgens meine Aura abgegeben habe und gesagt habe, ich komme heute nicht arbeiten. Ich bin montags morgens nicht in der Lage, meine sieben Sachen zu regeln, beziehungsweise das Berufliche zu regeln. Und dann hat bei mir zum Glück ein Neuron im Kopf gesagt, ich glaube, hier musst du jetzt mal was ändern.
Heute ist er clean. Norbert war jahrelang auf Chemsex-Partys unterwegs, hatte Sex auf Crystal Meth. Irgendwann konnte Norbert seinen Job nicht mehr machen. Und er hat selbst gemerkt, er muss etwas ändern. Und auch sein Hausarzt hat das Thema zum Glück angesprochen. Bis dahin war er fast jedes Wochenende unterwegs, hat Drogen eingeworfen oder injiziert. Ich habe Norbert gefragt, das Ganze ist ja auch ziemlich schambehaftet. Es geht hier um Sex, es geht um illegale Drogen. Wo hast du dir dann Hilfe geholt?
Ich hatte da zum Glück einen Arzt, der mich auch so ein bisschen darauf aufmerksam gemacht hat und gesagt hat, ich glaube, da ist irgendwas nicht so ganz in Ordnung, das solltest du vielleicht mal tun. Das war so eine gute Kombination aus dem eigenen Neuron im Kopf und dem Hausarzt, der mich so ein bisschen geschubst hat. Die Suchtklinik, die für mich eigentlich zuständig war, hat dann gesagt, nein, mit solchen Patienten, mit solchem Konsummuster möchten wir so, oder haben wir keine Erfahrung und da können wir nichts für sie tun. Habe dann die LVR-Klinik kennengelernt. Da hatte ich dann das erste Mal Leute getroffen, die professionell damit umgehen und dann sagen, okay, es gibt einen Weg hinaus. Also auch mir die Möglichkeit gegeben haben, entweder zu sagen, okay, sie können weiter im Konsum bleiben oder sie können aus dem Konsum aussteigen und können ein anderes Leben führen. Unterstützt war halt hier noch, dass ich dann auf Selbsthilfegruppen aufmerksam gemacht wurde. CAPS hier in Köln, die sich mit Menschen auseinandersetzt, die letztendlich aus dem Drogennutzung aussteigen möchten und sich mit Cannabis, Alkohol, Partydrogen auseinandersetzt und dafür eine Selbsthilfegruppe anbietet.
Du hast dann ja auch mehrere Monate eine Therapie gemacht, stationär. Was hast du über dich da selber gelernt? Also was hast du gesucht beim Campsex? Lernt man das da?
Ich sage ja immer, behaupte immer, es gibt zwei Gründe, warum man konsumiert. Es gibt den offiziellen und den inoffiziellen Grund. Der offizielle Grund war zu sagen dann, boah, Spaß beim Sex, Spaß am Wochenende, Dopaminausschüttung, Glückshormone haben. Den inoffiziellen Grund, den habe ich erst so wirklich am Ende für mich so nochmal realisiert. Bin zu einem Film eingeladen worden, der sich Chemsex nannte. Und in diesem Film wurde dann das Thema angesprochen, okay, warum konsumiert man? Und dann kam wirklich so der Punkt, kann ich meine eigene Sexualität eigentlich akzeptieren? Es geht um die Akzeptanz des eigenen Schwulseins. Dann habe ich mir echt die Frage gestellt, okay, habe ich mein Coming-out wirklich so gehabt, wie es sein sollte? Oder muss ich mir nochmal neu Gedanken machen, wie ich mein Coming-out gegebenenfalls neu gestalte? Und habe mein Coming-out eigentlich nochmal neu durchlebt und gesagt, okay, es wird jetzt Zeit, zu meiner eigenen Sexualität, zu meinem eigenen Schwulsein zu stehen. So, das wird mir dann halt klar mit 45 und möglicherweise wäre es sinnvoller gewesen, dass ich das mit 20 auch schon gehabt hätte.
Das heißt, für dich war da auch so ein bisschen eine Unzufriedenheit mit dir, mit deiner Sexualität. Du warst mit dir nicht so ganz im Reinen?
Ich habe mich eigentlich nicht so akzeptiert, wie ich es eigentlich akzeptieren hätte müssen. Habe ich manchmal heute immer noch nicht, aber es ist nicht mehr so ausgeprägt, wie es dann früher war. Die Drogen haben dann einfach geholfen. Dann ist man wesentlich enthemmter. So, die meisten Menschen kennen es mit Alkohol. Einfach mit Alkohol so ein bisschen die Hemmschwelle ein bisschen runterschrauben. Mit Drogen geht das viel schneller und viel effektiver. Vermeintlich effektiver. Es gibt immer ein böses Erwachen nachher. Das kriegt man dann früher oder später dann doch mit. Es war erstmal so die Nicht-Akzeptanz meiner eigenen Sexualität, die mich dann auch dazu gebracht hat, die Drogen zu konsumieren.
Er hat Hilfe bekommen. Norbert war 5 Monate stationär in einer Suchtklinik, hat eine Therapie gemacht wegen seines Campsex-Konsums, der sein Leben immer mehr im Griff hatte. Aber wie ist es danach weitergegangen? Ich habe ihn gefragt, hattest du nochmal einen Rückfall?
Bin aus der Klinik raus und kam dann irgendwie so das Gefühl, ah, tschakka, jetzt bist du aus der Klinik raus und jetzt kannst du ja nochmal konsumieren, jetzt ist ja alles gut und jetzt ist ja alles prima. Hatte dann tatsächlich nochmal 2 Rückfälle, die dann in meiner Nachsorgetherapie nochmal gut aufgearbeitet werden konnten. Ich dann dadurch einfach nochmal den Punkt hatte, okay, Drogen ist die eine Geschichte, aber die Nachwehen sind die andere Geschichte. Und ich glaube, ich möchte mein Leben definitiv in einer Abstinenz verbringen und möchte mein Leben ohne Drogen, ohne die Nachwehen und ohne das schlechte Feeling dann halt verbringen, sondern muss jetzt definitiv auch anfangen, außerhalb der Käseglocke, wie man die Therapie oftmals nennen kann, ein zufriedenes, abstinentes Leben zu führen.
Was würdest du jemand raten? Was kann er sich für Hilfe holen? Ganz, wenn er in Deutschland irgendwo ist, vielleicht in Berlin oder Hamburg und eigentlich jedes Wochenende sozusagen drauf ist. Was würdest du ihm raten? Wo kann man sich Hilfe holen? Was sind erste Anlaufstellen?
Also erste Anlaufstellen, zum Beispiel in der AIDS-Hilfe, im Beratungsprogramm der AIDS-Hilfe. Die zweite Möglichkeit, die immer wieder besteht, ist, sich in Suchtkliniken, in Suchtambulanten zu melden, Suchtambulanzen zu melden, um dann auch dort mit Sozialarbeitern oder Ärzten die Möglichkeiten zu besprechen, die Stadt letztendlich so aufweist. Dritte Möglichkeit ist, sich an seinen Hausarzt zu wenden, dazu hoffen, dass er ein offenes Ohr dafür hat. Die letzte, beziehungsweise für mich dann auch wirklich effektivste Geschichte war dann die Suche von Selbsthilfegruppen, um dann mit Menschen, die selber aus dem Thema Sucht bzw. Konsum ausgestiegen sind und ihren Weg in der Abstinenz gefunden bzw. gesucht haben, die Erfahrung von diesen Menschen zu haben, um davon eigentlich zu lernen.
Du hast ja auch eine Selbsthilfegruppe mitgegründet. An wen richtet die sich? Wer geht da, kommt da hin?
Die richtet sich an schwule Menschen, die Drogen konsumiert haben und beschlossen haben, aus dem Konsum auszusteigen und ein abstinentes Leben zu führen.
Was für Themen besprecht ihr da? Was sind so Fragestellungen, die da immer wieder auftauchen?
Da werden Themen besprochen wie kann ich ein zufriedenes Leben führen ohne Drogen? Wie kann ich in der Szenerie agieren, ohne dass ich mit Drogen was zu tun habe? Und wie finde ich Freundschaften in der Szenerie? Letztendlich geht es darum, ein zufriedenes Leben zu führen. Für mich geht persönlich nur ein abstinentes Leben, das heißt abstinent von...
Nicht von Sex hoffentlich.
Nein. Sex gehört auf jeden Fall weiter zu meinem Leben. Er hat sich anders gestaltet, aber er gehört weiter zu meinem Leben. Aber für mich heißt es ein Leben ohne berauschende Substanzen.
Wie hat sich der Sex verändert? Wie hast du den heute anders gestaltet?
Früher war eher mein Sexleben höher, schneller, weiter und auf Knopfdruck ein geiles, wie auch immer, aktives Sexleben zu haben. Daraus ist inzwischen ein Slow Sex geworden. Das heißt, es ist mir wesentlich wichtiger, menschliche Kontakte zu Männern zu haben, Körperkontakt zu haben, ihnen auf geistiger Ebene zu begegnen und letztendlich auf den Körperkontakt nicht zu verzichten.
Norbert hat heute Sex ohne Drogen. Und ich sage an dieser Stelle mal danke für die Offenheit, die Geschichte hier bei uns zu erzählen. Was konsumieren Leute auf Campsex-Partys? Wie viele Menschen sind betroffen? Was sind die Motive? Henrike Dirks, die sucht Antworten auf diese Fragen. Sie ist Leiterin der Suchtforschung am LVR-Klinikum in Essen. Sie plant momentan mit Kollegen eine Online-Studie zu Campsex in Deutschland. Und ich habe sie nach dem aktuellen Stand gefragt, um welche Substanzen geht es, wenn wir über Campsex reden.
Also so im ganz engen Sinne gehören zum Beispiel Crystal Meth, Ketamin, GHB und die neuen psychoaktiven Substanzen wie zum Beispiel Mephedron dazu, die so im klassischen Sinne Chemsex-Substanzen sind. Aber letztlich werden alle Substanzen, die auch eine Wirkung haben auf das sexuelle Erleben, da gehört auch Ecstasy dazu, da gehören andere Amphetamine zu, werden in dem Kontext konsumiert. Auch Cannabis ist ein bisschen unterschätzt als Sexdroge, wird aber auch immer mal wieder berichtet.
Mit welchen Zielen werden da welche Drogen eingesetzt? Also ist Cannabis ein Mittel der Entspannung oder?
Einmal ein Mittel der Entspannung zum Beispiel oder auch soziale Ängste so ein bisschen hinter sich zu lassen, besser in den Kontakt zu können mit anderen Menschen, aber auch mit Schmerzen umzugehen, mit Depressivität umzugehen.
Gibt es da Verschiebungen, also Stoffe, die mehr in den Fokus gerückt sind und Stoffe, die vielleicht weniger wichtig sind inzwischen?
Was ja immer am größten diskutiert wird, ist Crystal Meth. Da gibt es ja diese ganz erschreckenden Bilder, wie Menschen innerhalb von kürzester Zeit älter aussehen als ihre eigenen Großeltern. Das ist sicherlich ein bisschen überschätzt. Allerdings ist Crystal Meth natürlich eine der Substanzen, die in dem Kontext Chemsex immer wieder erwähnt werden, weil es da eben auch eine Zunahme von intravenösem Konsum gibt, weil da einfach auch der Weg in den problematischen Konsum wahrscheinlich der kürzeste ist.
Was sind für Sie als Suchtforscherin in diesem Bereich Chemsex noch Fragen, die zu erforschen sind, die jetzt auch anstehen?
Also erstmal wäre es sehr, sehr spannend zu schauen, wie ist es in der Gesamtbevölkerung verteilt. Also wenn zum Beispiel, gibt immer alle 2 Jahre einen Suchtsurvey, der stattfindet, wenn man da die sexuelle Orientierung zum Beispiel mit erfragen würde oder auch die Chemsex-Substanzen zusätzlich noch mit aufnehmen würde. Wie ist das, dass man ein repräsentatives Bild hat? Über welche Gruppe spricht man überhaupt? Und generell der ganze Bereich, wie ist das bei Frauen, wie ist das bei heterosexuellen Männern, bei heterosexuellen Paaren, das ist völlig unklar. Und letztlich auch, was können denn Angebote sein, die auch wirksam sind, wenn Menschen sich für Konsumreduktion oder Abstinenz entschieden haben, wie kann man ihnen therapeutisch helfen, wo muss man da an bewährte Konzepte vielleicht noch etwas ergänzen.
Letzte Frage, Sie haben hier noch eine Chemsex-Studie vorgestellt, um was geht's da?
Da werden wir uns sehr, sehr breit mit dem Thema nochmal beschäftigen. Wir werden quantitativ die Motive auch nochmal abfragen. Wir werden psychisches Wohlbefinden erfragen. Wir werden Pornografie und Körperzufriedenheit mit erfragen. Wir werden die Substanzen an sich mit erfragen. Aber auch so etwas wie sexuelle Grenzverletzungen, sexuelle Gewalt im Kontext von Chemsex, was sicherlich noch kaum ausgeleuchtet ist, wo aber auch in Beratungs- und Therapiekontexten immer wieder von berichtet wird, dass eben auch bei Chemsex-Sessions sexuelle Grenzen überschritten werden.
Das heißt, es geht erst auch nochmal darum, wirklich so Grundlagendaten zu generieren.
Genau. Wie viele Daten kommen aus einer sehr isolierten Population, so aus dem Süd-Londoner Raum, einige aus Australien, einige so aus dem Großraum San Francisco. Darum müssten wir das noch mal ein bisschen mehr beschreiben, wie das in Deutschland im deutschsprachigen Raum ist.
Die psychologische Psychotherapeutin Henrike Dirks von der Uni Duisburg-Essen über die geplante Online-Chemsex-Befragung in Deutschland. Den Link zu der Studie, den findet ihr unter eine Stunde Liebe auf deutschlandfunknova.de. Hannes Ulrich, der arbeitet, ja, wenn man so will, im Hotspot der Chemsex-Szene in Deutschland, in Berlin, an der Charité. Er ist Sexualpsychologe, systemischer Therapeut und Sexualtherapeut. Er arbeitet regelmäßig mit Klienten aus der Chemsex-Szene und ich habe ihn gefragt, was sind eigentlich die möglichen tieferen Bedürfnisse, die vielleicht hinter Chemsex liegen?
Vielleicht sind die Menschen, die sich solchen Risiken aussetzen, häufig sich nicht bewusst, welches Bedürfnis sie eigentlich befriedigen wollen. Häufig geht es bei Sexualität eigentlich im Grunde um die Bedürfnisbefriedigung nach Anerkennung, nach Nähe, nach Geborgenheit, nach Akzeptanz. Und die wird inadäquat befriedigt und dann sucht man nach einem neuen Kick. Und das führt dann eben dazu, dass Drogen konsumiert werden zusätzlich. Und da muss man Bewusstsein schaffen und da aufklärerisch in erster Linie tätig zu werden. Was auch häufig ein Problem darstellt, ist, wenn die Sexualpräferenz nicht mit der Beziehungspräferenz einhergeht. Wenn ich zum Beispiel eine ichthystone Homosexualität habe, in meiner Homosexualität nicht klarkomme, trotzdem heterosexuellen Kontakt haben möchte, der kann natürlich nicht so erfüllend sein, weil diese sexuellen Handlungen nicht zu meiner Präferenz passen. Das führt zu Leidensdruck, den Leidensdruck betäube ich durch den Konsum von Drogen.
Wie groß ist denn das Phänomen in Berlin? Sind das einzelne private Partys? Ist das mittlerweile ein Massenphänomen?
Ich denke, dass Berlin da in Deutschland vorne dabei ist. Wir kennen keine Prävalenzzahlen. Wir wissen, dass das Dunkelfeld riesig ist. Es gibt Sexpartys, öffentliche Sexpartys. Da kommen Menschen aus Australien, aus Amerika, kommen nach Berlin zu diesen Chemsex-Partys. Die sind aus sexualmedizinischer Sicht aus zweierlei Dingen problematisch, weil nicht nur viel Chemie dazu konsumiert wird, sondern auch, weil viel unsafer Sex passiert. Das ist Barebacking und Possing ist dort natürlich auch weit verbreitet.
Man hört jetzt erstmal vor allen Dingen von Partys, wo schwule, bisexuelle Männer sind. In welchem Kontext findet das statt? Ist das nur reine Geschichte in der Szene?
Mit Sicherheit nicht, nur in dieser Szene ist sie sehr öffentlich. Homosexuelle haben weniger Probleme mit darüber zu sprechen und gehen damit offener um. Es gibt keine wissenschaftlichen Hinweise, keine Erklärung, kein Erklärungsmodell, warum es bei heterosexuellen Männern und bei Frauen nicht vorkommen sollte. Und unsere klinische Erfahrung zeigt das auch.
Die Schwulenberatung in Berlin, die spricht sogar von bis zu 20 Todesfällen im Jahr. Das heißt, da geht es wirklich auch um Menschenleben?
Absolut, absolut. Es kommt zu Todesfällen. Es ist in seltenen Fällen monokausal. Es spielen viele Faktoren da eine Rolle. Da muss man genau hingucken. Aber man muss gar nicht so weit gehen. Nicht nur die Todesfälle sind erschreckend, sondern es findet ganz, ganz viel sexuell grenzverletzendes Verhalten statt, das in der Situation häufig gar nicht reflektiert wird, weil es in dem Moment geil ist und erst später kommen kumulative Traumata zur Geltung, die dann zu Depressionen, Angststörungen, sozialen Rückzug führen.
Das heißt, wenn Leute auf eine Sexparty gehen, Drogen konsumieren, wollen sie ja Enthemmung. Aber das führt eben auch dazu, dass Dinge passieren, die sie gar nicht kontrollieren können.
Ganz genau. Es gibt Situationen, es passieren, sie kommen in Situationen, die vorher nie so geplant waren. Die Intention ist natürlich, aus einer hedonistischen Intention heraus große Leidenschaft zu empfinden. Aber dann nimmt es Dynamiken an, die nicht abgesehen werden können. Und dann kommt es zu sexuellen Kontakten mit Menschen, die man gar nicht attraktiv findet. Aber man kann auch nicht Nein sagen, weil man in diesem Fluss ist. Das führt dann natürlich zu diesen Verhaltensweisen, die dann später auch schon am nächsten Tag häufig oder auch schon im Moment einfach zu einem Unwohlsein führen, aber man nicht drin ist und auch nicht Nein sagen kann.
Wie sieht denn so eine sexualtherapeutische Arbeit mit Klienten aus? Also geht es dann darum, sozusagen zu gucken, dass das Ganze in einem gewissen Rahmen bleibt, oder geht es dann eben auch dahin zu gucken, wie kommt man davon weg? Was sind so Ansätze?
Die Grundhaltung ist, wir müssen gemeinsam nach einem Therapieziel schauen. Wir müssen herausfinden, was der Betroffene möchte. Dieses Problembewusstsein zu schaffen, das ist, glaube ich, der erste Auftrag, dass der gar nicht immer gegeben ist, dieses Problembewusstsein. Beispiele anzubieten von anderen Betroffenen und dann versuchen, aufgrund dieser Beispiele das extra zu polieren auf den Klienten, der vor einem sitzt.
Wie sieht es in puncto Prävention aus? Jetzt sind hier sehr viele Fachleute zusammen, von Ärzten über Sexualtherapeuten, Sozialpädagogen, von AIDS-Hilfen. Also gibt es überhaupt zum Thema Campsex schon viel Prävention in Deutschland?
Das Thema ist sehr en vogue gerade, würde ich sagen, in der Gesellschaft leider noch nicht, aber in der Fachwelt ist es gerade sehr gehypt, und das ist auch gut so, das ist auch richtig so und wichtig so. Ich denke, dass trotzdem noch die Institutionen, die damit zu tun haben, sich besser vernetzen müssten, damit die eine Hand weiß, was die andere tut.
Warum ist dieses Thema Sex auf Drogen, wenn man jetzt mal nicht von Alkohol redet, sondern eben andere Substanzen, eigentlich so ein großes Tabu?
Das Tabu, diese Verbindung vor allem Sexualität und Drogenkonsum ist, glaube ich, deshalb ein großes Tabu, weil beide Thematiken sehr, sehr mit Scham und Schuld behaftet sind. Und dann die Verlinkung macht es natürlich nicht besser. Und auch im professionellen Kontext hört man häufig, dass die Menschen, also die Professionellen, damit überfordert sind, weil sie auch keinen Kontakt dazu haben und dann auch nicht haben möchten.
Auch Drogenberatungsstellen oder Psychologen sind mit dem Thema Chemsex manchmal überfordert, sagt der Berliner Sexualpsychologe Hannes Ulrich von der Charité. Er appelliert, wir müssen mehr über Sexualität reden, aufklären, auf die Bedürfnisse schauen, die hinter Chemsex stehen. Anne Ekin, die leitet den Therapiebereich Sucht an der Salus-Klinik Hürth, das ist in Nordrhein-Westfalen. Das ist eine der wenigen Kliniken, die spezielle Expertise im Bereich Chemsex haben. Und ich habe sie gefragt, wie so eine Therapie konkret aussieht.
Also in der Regel sind das sogenannte Entwöhnungsbehandlungen. Die laufen in der Regel über 20 bis 26 Wochen. Die werden über die Rentenversicherung in der Regel finanziert. Es ist eben ein Ansatz, in dem es darum geht, sozusagen abstinent leben zu lernen in den unterschiedlichen Lebensbereichen. Und für den Bereich Chemsex geht es eben sehr stark auch um das Thema, substanzfreie Sexualität wieder leben zu können.
An was für Themen arbeiten Sie mit den Klientinnen oder Klienten in dem Fall ja vor allen Dingen? Also an welchen Themen wird da gearbeitet, gerade in puncto Sexualität und Drogen?
Also der erste Schritt wäre immer, sich damit auch auseinanderzusetzen, was hat letztendlich zu der Suchtmittelabhängigkeit geführt, was war sozusagen auch die Funktionalität des Konsums, in diesem Falle jetzt im Rahmen der Sexualität, zum Beispiel zur Luststeigerung, ob es darum ging, auch Schmerzen besser aushalten zu können, ob es um Libido-Steigerung ging, also unterschiedliche Aspekte spielen da eine Rolle. Und am Ende geht es natürlich darum, zu lernen, sozusagen für sich selber substanzungebunden Sexualität wieder zu erleben und zu leben.
Das stelle ich mir nicht leicht vor, wenn man da so getriggert wird auf wirklich starken wirkenden Substanzen. Wie kommt man dann da zu Sexualität vielleicht auch wieder ohne weitere Substanzen zu genießen zu können?
Also das ist ein längerer Prozess, der sicherlich auch über die stationäre Therapiezeit noch hinausgeht. Also letztendlich geht es darum, innerhalb der Therapie, das ist ja eine stationäre Therapie, auch neue Erfahrungsmöglichkeiten anzubieten, zum Beispiel den Körper anders zu erleben, Lustgewinn aus anderen Dingen zu erzielen, wobei man natürlich klar sagen muss, dass Substanzen so stark sozusagen auf das Belohnungssystem einwirken, dass das natürlich nicht eins zu eins zu ersetzen ist. Aber es geht um eine neue Sensibilisierung für den eigenen Körper auch und auch für die eigene Sexualität und Erfahrungen zu machen im Umgang mit anderen Betroffenen, wo man Solidaritätserfahrungen macht, die wiederum auch etwas sind, was den Patienten stärken kann. Es sind verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen. Also zum einen so lebensgeschichtliche Faktoren. Da geht es sicherlich oft auch um die Umstände des Coming-out, die durchaus eine Rolle spielen in Bezug auf Konsum. Da können aber auch kritische Lebensereignisse eine Rolle spielen, beispielsweise das
Bekanntwerden des Infektionsstatus oder eben halt auch Trennungen oder Arbeitsplatzverluste. Also es gibt durchaus lebensgeschichtliche Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und wir kennen eigentlich zwei Hauptgruppen. Die eine Gruppe, die sehr früh schon konsumiert hat und erst im späteren Zusammenhang nochmal wieder zu Chemsex kam. Oder halt auch Ältere, die halt erst im Erwachsenenalter eben häufig nach solchen kritischen Ereignissen dann zum Chemsex gekommen sind. Und da geht es halt auch darum, sozusagen natürlich die Sexualität auch in den Fokus der Behandlung zu stellen. Aber alle anderen Lebensbereiche müssen genauso betrachtet werden.
Was sind Bereiche, wo Sie auch drauf gucken, was unterstützt so eine Therapie?
Naja, es geht auch darum, wie können neue sinnstiftende Elemente in das Leben wieder eintreten, ob es jetzt die Arbeitssituation ist oder ob das Freizeitinteressen sind, ob das der Sport wieder ist, ob es abstinente soziale Kontakte sind, die wieder reaktiviert werden, ne, der Kontakt zur Familie vielleicht wieder aufgenommen wird. Also es gibt unterschiedliche Faktoren, die da zusätzlich zur Sexualität eine Rolle spielen.
Und gibt es im Anschluss an so eine Therapie noch Betreuungsmöglichkeiten? Verweisen Sie die Klienten dann irgendwo hin?
Ja, das ist ganz wichtig. Also im Anschluss an die Behandlung ist die sogenannte Nachsorge sehr wichtig. In der Regel empfehlen wir immer ein Paket sozusagen von Selbsthilfegruppen, die sich auch zum Teil während der Behandlung schon vorstellen, wo auch Kontakte stattfinden. Aber auf der anderen Seite eben auch eine sogenannte ARS, also ambulante Reha-Sucht, die man eben nochmal machen kann, um diesen Transfer aus der stationären Behandlung in die ambulante Situation zu gewährleisten. Und gegebenenfalls halt ambulante Psychotherapie noch zu machen, die natürlich auch, wenn grundlegende Schwierigkeiten noch da sind, die dann eben weiter behandelt werden.
Nachsorge für Ex-Chemsexer ist wichtig, sagt Anne Ekin von der Salus-Klinik in Hürth. Chemsex nicht nur verurteilen, auch auf die tiefer liegenden Gründe für den Konsum schauen, Hilfen anbieten. Solche Sätze, die habe ich relativ häufig gehört bei der Fachtagung Lust und Rausch, Substanzkonsum und Sexualität. Die hat stattgefunden vor einer Woche in Köln und dort haben sich Ärzte, Ärztinnen, Psychologen, Psychologinnen, Drogenberater, Beraterinnen von AIDS-Hilfen, Psychotherapeuten über das Thema Chemsex ausgetauscht, sich vernetzt und dort habe ich die meisten Interviews für diese Sendung aufgezeichnet. Ich bin Till Opitz, ich danke euch für euer Interesse, fürs interessierte Lauschen, Kritik, Feedback sehr gerne, jederzeit an mail@deutschlandfunknova.de. Das letzte Wort haben jetzt in dieser einen Stunde liebe Besucher dieses Fachtages, denn ich habe sie gefragt, was sie mitnehmen von der Chemsex-Tagung.
Ich glaube, ich nehme jetzt nochmal mit, tatsächlich mehr über die heterosexuelle Kontakte auch mal zu schauen, also weg von, von der homosexuellen Szene, von der rein homosexuellen Szene, auch nochmal eher Sexualität in der heterosexuellen Welt Angebote zu machen und Behandlungsstandards zu setzen.
Ich wünsche mir die Entwicklung von Modulen für Professionals, also für Ärztinnen und Ärzte und auch Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, um sich so einem schwierigen Thema oder komplexen Thema wie Intimität und Schamgefühle besser anzunähern.
Die Erkenntnis, dass ich sehe, wie vielfältig dieser Bereich ist. Ich komme aus dem Bereich Rehabilitation, Prävention, es sind ja viele verschiedene Bereiche. Für mich ist immer gut zu erfahren, wie die Haltungen der anderen sind. Und das ist hier ein guter Moment.
Dass es nötig ist zu reden, dass es nötig ist, sich zu vernetzen, dass wir Leute nicht nur ermutigen müssen, sich selber im Bezug auf Drogenkonsum zu reflektieren, sondern auch über ihre Sexualität zu sprechen und auch gewisse Normen zu durchbrechen. Weil ich glaube, hinter Drogenkonsum steckt auch oft eine Unzufriedenheit, die mit Körperbild zu tun hat, sich nicht attraktiv zu fühlen, unwohl zu fühlen mit den eigenen Vorlieben. Die Leute empowern, glücklich mit sich zu sein, wie sie sind und nicht erst durch Drogen glücklich zu werden.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Jeden Freitag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.